Hallo und herzlich willkommen zu BET Energie Weiterdenken, dem Podcast rund um die Zukunft der Energiewirtschaft. Hier sprechen wir über Trends, Herausforderungen und Innovationen für die Energieversorgung von morgen und das verständlich, offen und aus unterschiedlichen Perspektiven. Mein Name ist Sören Patzak und mit mir im BET Podcast Studio ist heute wieder mal Lukas Schuffelen. Hallo Lukas.
Hallo Sören.
Heute ist der 19. Juni und wir freuen uns sehr, heute einen besonderen Gast im BET Podcast Studio zu haben. Herzlich willkommen, Klaus Müller.
Ja, seien Sie gegrüßt und vielen Dank für die Einladung.
Für den Fall, dass irgendjemand Klaus Müller nicht kennen sollte, wovon wir bei unserer Hörerschaft ehrlich gesagt natürlich nicht ausgehen. Lieben Gruß, Mama. Klaus Müller ist Präsident der Bundesnetzagentur. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Die Bundesnetzagentur spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Energiewende. Denn neben dem Ausbau von Wind, Solar braucht es vor allem leistungsfähige Netze, digitale Infrastruktur und einen regulatorischen Rahmen, der Investitionen ermöglicht und das Energiesystem möglichst effizient macht, für uns einfache Menschen, die dafür bezahlen.
Und genau darüber möchten wir heute sprechen, über Digitalisierung, über Netzausbau, über die Weiterentwicklung der Netzregulierung und die Zukunft des Strommarktes, relativ breites Themenfeld. Herr Müller, schön, dass Sie da sind. Legen wir los. Herr Müller, Sie sind seit März 2022 Präsident der Bundesnetzagentur. Nach Station als, und das wird jetzt relativ lang, Minister, Bundestagsabgeordneter, Vorstand der Verbraucherzentrale, leiten Sie heute die Behörde, die eine Schlüsselrolle für Netzausbau, Energiewende und Infrastrukturregulierung in Deutschland spielt. Können Sie ganz kurz für die Hörerinnen beschreiben, welche Ziele verfolgen Sie als Präsident der Bundesnetzagentur?
Also die Bundesnetzagentur ist ja nicht für alle Märkte zuständig, die man sich so im Leben vorstellen könnte, sondern nur für diejenigen, wo das klassische Prinzip von Angebot und Nachfrage als regulativ nicht funktioniert. Das liegt daran, dass diese Märkte, um die wir uns kümmern, da kann man ganz grob sagen, das ist Energie, Telekommunikation, Post, Bahn und zunehmend digitale Märkte, dass es dort besondere ökonomische Effekte gibt, klassischerweise Netze. Es lohnt sich in der Regel nicht, neben einem bestehenden Netz ein zweites Netz zu errichten. Und das führt dazu, dass der Anbieter, der Besitzer des Netzes, ein Monopol besitzt. Ein regionales Monopol und theoretisch zumindest jeden Preis verlangen könnte. Keiner von uns möchte exorbitante Preise zum Beispiel für Strom oder Gas bezahlen müssen. Und darum hat die Politik gesagt, dann muss da jemand ein Auge drauf haben. Und die Ziele der Bundesnetzagentur sind einfach. Wir wollen, dass es hier fair zugeht. Wir wollen natürlich aber auch, dass diese Netze in einem guten Zustand sind. Über gut lässt sich dann immer betreffend streiten, was darunter gemeint ist. Jetzt mit Blick auf die Energiewende müssen es eben Netze sein, die viel erneuerbaren Strom in verschiedene Richtungen transportieren können, die digital steuerbar sind, damit sie weder zu groß noch zu klein sind. Und sie müssen natürlich solche Kosten produzieren, die notwendig sind, um in das Netz zu investieren. Aber weil hier viele Zahlerinnen und Zahler sitzen, eben auch niemanden überfordert.
Ja, Sie leben in meiner Wahrnehmung, dass das Amt ja sehr sichtbar nach außen hin sind. Sind meines Erachtens auch nochmal deutlich stärker in den Dialog mit der Branche gegangen, mit den unterschiedlichen Branchen gegangen, wie Sie ja gerade richtigerweise sagen. Würden Sie diesen Eindruck teilen, dass es auch zu der Rolle stärker dazugehört? Und dass Sie diesen Weg auch aktiv verfolgt haben, in den Austausch gehen zu wollen tatsächlich und Transparenz auch nach außen hin schaffen zu wollen?
Jetzt fast ein wenig eine Suggestivfrage. Wie sollte ich da noch mit Nein antworten? Aber im Ernst, ich habe das Amt angetreten, was Zufall war, in dem Moment, wo plötzlich viele, viele Menschen, Unternehmen sich über ihre Gasversorgung Gedanken gemacht haben. Das war wenige Tage nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. In der Folge ist die Gasversorgung für Deutschland und halb Europa gefährdet gewesen. Und damit gab es eine ganz andere Aufmerksamkeit, ein viel höheres Interesse dran. Bisschen sogar zu dem Extremfall, wenn wirklich etwas schiefgegangen wäre, was nicht der Fall war. Aber auf den Fall haben wir uns natürlich vorbereitet. Dann hätte die Bundesnetzagentur als sogenannter Bundeslastverteiler eine ganz besondere Aufgabe gehabt, nämlich die Menge des zu wenig vorhandenen Gases auch noch zu verteilen. Eine Höllenaufgabe wäre das gewesen. Gleichzeitig gab es auch natürlich auch ein positives Interesse an der Energiewende. Viele Menschen haben plötzlich gesagt, naja, dann sind vielleicht erneuerbare der nötige Stromnetzausbau auch einfach ein wichtiges Thema, etwas, was ja vorher sehr, sehr kontrovers war. Viele Gerichtsverfahren, viele Bürgerinitiativen fanden plötzlich unter einem anderen Umfeld statt. Dann war auch die Digitalisierung des Stromnetzes etwas, was plötzlich viele Menschen wollten, was mit Verlaub auch nicht immer so war. Das heißt, ich glaube, ich durfte das Amt in der Zeit übernehmen, wo das Interesse an einer funktionierenden Infrastruktur größer war als in Jahren zuvor. Und jetzt nicht Thema unseres Podcasts, aber die Politik hat eben entschieden, viele Aufgaben zur Bundesnetzagentur zu verlagern, auch eine ganze Reihe von digitalen Aufgaben. Und insofern kümmern wir uns jetzt auch oder sind gerade dabei, das vorzubereiten, uns um Plattformregulierung, Datenökonomie, künstliche Intelligenz zu kümmern. Das macht das Spektrum der Bundesnetzagentur natürlich sehr, sehr breit und damit auch die Frage zu erklären, was wir da tun. Besonders, letzter Satz, wir sind noch eine Behörde mit einem besonderen Charakter, weil normalerweise tun wir das, was eine Bundesregierung oder ein Bundesgesetzgeber uns sagt. Nachgeordnete Behörde. Liegt schon im Wort. Jetzt gibt es ein paar wenige Themen, wo aber das europäische Recht sagt, da soll eine Regulierungsbehörde unabhängig agieren. Wenn man das tut, entsteht daraus eine ganze Menge an Verantwortung, mindestens transparent zu sein und natürlich sehr eng in einem Dialog mit Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Ländern unterwegs zu sein, um auch dazu lernen zu können, bevor wir dann eine Entscheidung treffen.
Das haben Sie einen der großen Hebel schon angesprochen. Digitalisierung ist jetzt gerade auch politisch, ich würde mal sagen, gerade in den letzten 12 Monaten immer mehr als einer der Hebel identifiziert worden, wie wir die Systemkosten in den Griff bekommen. Wir hatten uns damals im Energiewende-Monitoring, ich sag mal, etwas aus dem Fenster gelehnt, 30%. Ist mir bewusst, dass ich Sie jetzt hier nicht auf eine Zahl festnagel, dass Sie sagen, nee, es sind 28% oder 32. Aber wie schätzen Sie das ein? Teilen Sie das, dass das wirklich so ein großer Hebel ist? Und wie kriegen wir das noch besser gehoben? Weil, wie Sie gerade sagten, neben den Themen, die Sie jetzt ansprachen, die in der Vergangenheit eher weniger auf dem Schirm waren, war das, glaube ich, auch Digitalisierung in den letzten Jahren. Und das hat sich in den letzten 3 Jahren schon geändert, würde ich sagen. Wie schätzen Sie das ein? Wie hoch sind die Potenziale? Wie kriegen wir die besser gehoben?
Erstmal sehen wir, dass in anderen europäischen Ländern, sehr, sehr vielen anderen europäischen Ländern, die Digitalisierung des Stromnetzes auf den verschiedenen Ebenen schon deutlich weiter ist als bei uns in Deutschland. Das heißt, wir können von anderen Ländern erkennen, was hier an Kosteneffizienz möglich ist, auch Reduktion des Netzausbaus, was wiederum auf die Kosten einzahlt, was aber auch neue Geschäftsmodelle angeht. Wir sehen in europäischen Nachbarländern faszinierende Möglichkeiten von neuen Marktakteuren, die sich ganz konkret auch in dem Portemonnaie von Unternehmen, aber auch von privaten Haushalten niederschlägt, wenn man ein Netz digital steuern kann. Und insofern würde ich sagen, da geht ganz, ganz viel im Gelingen der Energiewende, weil meine These ist, nur wenn wir deutlich kosteneffizienter werden, werden wir sie auch zum Erfolg führen können. Und vor dem Hintergrund haben wir in Deutschland tatsächlich Nachholbedarf. Ja, das hat sich geändert. Der Gesetzgeber hat das geändert. Was kann man jetzt tun? Man kann natürlich erstens dafür sorgen, dass diese Vorteile sich manifestieren bei Netzbetreibern, kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber eben auch bei denjenigen, die das nutzen wollen. Und natürlich kann man bei denen, die das nicht so auf die Reihe gekriegt haben, wie der Gesetzgeber das vorgesehen hat, auch mal ganz freundlich nachfragen. Das Stadium haben wir überschritten. Da waren wir 2025 im freundlichen Nachfragen. Jetzt ein Jahr später muss eine Behörde eben auch zu Sanktionsmöglichkeiten greifen. Wir können das einfach nicht tolerieren, weil die Gesamtheit des Stromsystems eben drunter leidet.
Ich erinnere mich an eine Diskussion vor 1,5 Jahren auf dem Metering Days, die wir beiden zusammengeführt hatten auf der Bühne. Da ging es genau darum, wie stark wird die Bundesnetzagentur reagieren, wenn Ziele verfehlt werden. Sie haben es damals angekündigt. Jetzt haben wir eine ganze Menge an 77 Messstellenbetreibern, die Briefe, nicht nur Briefe, sondern auch entsprechende Androhungen bekommen haben. Sie haben jetzt vor 2 Wochen das erste Mal auch 2 Unternehmen wegen 14a, ich sag mal, angemahnt an der Stelle. Sehen Sie da schon einen Effekt? Oder andersrum auch, wie gehen Sie da jetzt weiter vor? Muss man sich darauf einstellen, dass es die Daumenschrauben noch enger werden?
Ja, auf jeden Fall. Und das hat jetzt nichts mit schwarzer oder negativer Pädagogik zu tun, sondern eben mit Transparenz und dass Regeln ernst gemeint sind an der Stelle. Einmal darf ich Sie leicht korrigieren. Mhm. Wir haben uns 2 Gruppen von Netzbetreibern angeguckt. Einmal die, die bis zum Ende letzten Jahres, also wo die Frist abgelaufen ist, noch gar nicht angefangen hatten, Smart Meter auszurollen. Das sind die 77, die Sie erwähnt haben. Es gibt leider noch eine deutlich größere Zahl, die nicht die Zielquote erreicht haben. Auch die haben inzwischen Post bekommen von der Bundesnetzagentur. Also insofern gehen wir gegenüber all denjenigen vor, die das gesetzliche Ziel nicht erreicht haben. Und alle haben jetzt, so sieht es das Gesetz auch vor, nochmal die Chance nachzubessern. Aber im Zweifelsfall hat das dann auch finanzielle Konsequenzen, wenn man das nicht erreicht.
Dann eine ganz kurze Frage Richtung Quoten. Da hat vor 2 Wochen ein Leak für Aufsehen gesorgt von der Europäischen Union, wo es darum ging, die Rollout-Quoten doch noch stärker anzuheben. Das Ganze wäre dann auch über europäisches Recht direkt geltend, so interpretieren wir es zumindest. Da geht es um 50% bis 2030, 65% bis 2033. Nochmal eine deutliche Anhebung. Ist das das richtige Signal? Wie schätzen Sie das ein?
Also ich würde sagen, da warten wir jetzt nochmal ab, worauf sich Europa insgesamt einigt an der Stelle. Das finde ich ist jetzt zu früh zu kommunizieren, aber ich würde es positiv formulieren. Wir sehen nochmal im europäischen Ausland große Kostenvorteile, sowohl bei den Netzbetreibern, wenn ich über mein Netz mehr weiß, kann ich es besser steuern, muss es vielleicht nicht so ausbauen, wie wenn ich das im Blindflug tun müsste an der Stelle. Also ich appelliere an alle Netzbetreiber, einfach die großen Chancen zu sehen. Und auf der großen Bühne ist das ja auch nie eine Kontroverse. Zweitens, wir sehen die große Chance für Unternehmen jeglicher Art mit einem digitalisierten Netz spannende Geschäftsmodelle zu etablieren. Das fängt beim sogenannten bidirektionalen Laden an. Mein Elektroauto kann plötzlich eine Quelle des Geldverdienens werden. Ich kann bei mir zu Hause wesentlich besser steuern, wenn ich vielleicht einen Speicher, eine Solaranlage oder ähnliches habe. Also es ist für mich als Netzkunde wesentlich mehr möglich und als gesamter Staat ist es eben ja nicht so, dass unsere Energiewende gerade besonders preiswert zu haben ist. Also auch der Gesetzgeber, die Politik hat ein hohes Interesse, das zu beschleunigen. Und wie das genau geschieht, wir gucken, was aus Europa kommt. Wir sehen dann, was die Bundesregierung und der Bundestag draus macht.
Also was wir in den Projekten auf jeden Fall sehen, ist, dass die Festlegungen eine ganze Menge ausgelöst haben bei Netzbetreibern, sei es 14a, sei es entsprechende Fristen, dass da wirklich eine Menge passiert. Insofern glaube ich, haben wir da als Energiebranche in Deutschland in den letzten 1,5 Jahren schon eine gewisse Geschwindigkeit aufgenommen. Ob das jetzt schon ausreicht, mag dann die zweite Frage sein. Aber neben dem, ich sag mal, Zwangsthema geht es ja auch darum, wie können wir bessere Anreize schaffen. Lukas, da haben wir mit Nest zum Beispiel auch ein Thema.
Ja, was für ein Ei hat uns, wurde uns da ins Nest gelegt? Ist so ein bisschen die Überschrift dessen, was wir jetzt diskutieren wollen und wie sind die Bedingungen aus Nest und Agnes dann im zweiten Schritt. Aber bleiben wir mal bei Nest. Die Investitionen in Infrastruktur, ne, müssen sich auch refinanzieren, müssen auch Anreize setzen. Und da das richtige Level zu finden aus zwischen Anreizen für ökonomisch handelnde Unternehmen, gleichzeitig aber die Kosten im Blick zu behalten, ist sicherlich eine der spannenden Aufgaben Ihrer Behörde. Wie sind Sie in dem Nest-Prozess herangegangen und was ist der aktuelle Stand aus Ihrer Sicht an dem Thema und wo sind die größten Kontroversen vielleicht auch noch?
Das waren viele Fragen. Einmal, ich glaube, wir müssen zumindest einmal kurz erklären, was der Nest-Prozess ist, weil nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer werden den Kauderwelsch der Bundesnetzagentur kennen. Hinter dem der Abkürzung Nest steht Netze, Stromnetze, effizient, sicher, transformiert. Das ist eine der Aufgaben, die aus dem Europarecht bei uns gelandet sind, weil sie bisher vom Deutschen Bundestag, von der Politik geregelt wurden, jetzt aber eben von der unabhängigen Regulierungsbehörde zu übernehmen sind. Das heißt, wir mussten uns einmal neue Gedanken machen, wie man eben diese regionalen Monopole, etwas simpel gesagt die Stadtwerke, wie man denen einen Rahmen gibt, das Geld zu finanzieren, was sie brauchen, weil wir ein gutes, leistungsfähiges Stromnetz wollen. Digitalisierung hatten wir gerade schon, aber eben auf der anderen Seite für den privaten Haushalt, den Handwerker, den Gewerbebetrieb natürlich die Stromkosten nicht in die unendliche Höhe treiben. Schon allein aus dieser ganz kurzen Beschreibung sieht man ein Spannungsverhältnis. Das ist so wie bei den Taschengeldverhandlungen zwischen Eltern und Kindern oder Tarifverhandlungen, absolut, oder Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Da gibt es kein Schwarz-Weiß, sondern einen Prozess, sich so zu einigen, dass es am Ende fair ist. Wie hat die Bundesnetzagentur das angegangen? Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Vor 2,5 Jahren haben wir damit begonnen. Erstens, indem wir uns, glaube ich, die richtige Zeit genommen haben, mit der Branche zu reden und ihnen zuzuhören. Das ist auch, glaube ich, der einzige Teil, der unbestritten ist. Und dann haben wir uns 4 Ziele gesetzt. Wir haben gesagt, erstens, wenn die Netze, jetzt erstmal die Ebene vor Ort, der Verteilnetze, massiv ausgebaut werden sollen, muss dafür Geld herkommen. Das fällt nicht vom Himmel. Das wird auch weder der Staat noch die Kommune sozusagen mal eben generieren können, sondern das muss man sich an den Kapitalmärkten beschaffen. Ein kleines Verteilnetzbetreiber wird das wahrscheinlich vor Ort in Deutschland organisieren können, aber schon die mittleren und größeren tun das europaweit und inzwischen auch weltweit. Das heißt, wir brauchen eine Verzinsung dieses Kapitals, was das möglich macht. Jetzt kann man sofort sagen, oh Gott, muss das sein? Geht das nicht irgendwie anders? Nein, weil wenn die Netze nicht ausgebaut werden, dann haben wir ganz viele Probleme, Erneuerbare anzuschließen, aber auch Rechenzentren, Industrieanlagen anzuschließen, also die Elektrifizierung voranzutreiben, die ja Wesenskern der Energiewende ist. Erstes Ziel. Zweites Ziel, wir wollen natürlich, dass das kosteneffizienter geschieht. Da gab es durchaus, finde ich, berechtigte Kritik, dass das bisher eben nicht der Fall war. Wir haben drittes Ziel, das ganze Verfahren entbürokratisiert, vereinfacht, was aber dazu führte, Wahlmöglichkeiten auch zu reduzieren. In dem bisherigen System der Anreizregulierung gab es ganz, ganz viele Wahlmöglichkeiten, Optionen, verschiedene Berechnungsmodelle. Das haben wir reduziert, damit die Kosteneffizienz erhöht, das ganze System auch einfacher gemacht, was aber nicht nur auf Applaus gestoßen ist. Und viertens, last but not least, wir wollen natürlich vor allem ein versorgungssicheres Stromnetz. Der Strom soll verlässlich fließen. Das war das wichtigste Kriterium der letzten Jahre aus guten Gründen. Daran ändert sich auch nichts. Aber es kommen eben ein paar weitere Kriterien dazu, die die Qualität eines Stromnetzes beschreiben. Digitalisierung, Standardisierungsfragen, Geschwindigkeitsfragen von Anschlüssen. Und darum haben wir Qualitätsregulierung mit eingeführt. Erstmal in Form von Transparenz. Damit sammeln wir jetzt mal ein bisschen Erfahrung. Aber insofern haben wir vier Ziele erfolgt. Das haben wir alles vor Weihnachten letzten Jahres in den Rahmenfestlegungen abgeschlossen. Und jetzt sind Fußballbeispiele immer schwierig und hinken.
Sie hinken
natürlich. Im Kern ist die erste Halbzeit abgeschlossen. Und jetzt weiß auch eigentlich jeder, woran er ist. Aber es müssen eben sogenannte Einzelfestlegungen zu spezifischen Fragen, zum Beispiel der Höhe der Verzinsung, aber auch andere Punkte, die müssen jetzt danach erarbeitet werden. Und wenn Sie so wollen, das passiert jetzt in diesem und im nächsten Jahr.
Das ist im Grunde die Halbzeitansprache von Ihnen.
Was ist eine Verlängerung,
dass
wenn die kommt?
Dass die zweite Halbzeit dann genauso erfolgreich wird wie die erste. Ja, verstanden. Und die Verzinsungsdiskussion ist natürlich eine, die spannende ist für die betroffenen Unternehmen. Wir begleiten auch Investoren in Projekten beim Kauf von Übertragungsnetzen oder Netzen. Das ist natürlich dann die spannende Annahme, wo geht die Reise hin etc. Aber da werden wir sicherlich jetzt nicht schlauer werden im Gespräch.
Ich werde ihn heute nicht
sitzen.
Aber ein Ding ist so wichtig, wenn man die Rahmenfestlegungen, die ja wie gesagt beschlossen sind, liest, sieht man, dass dort strukturelle Veränderungen vorgenommen worden ist. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass in der Bonner Bundesnetzagentur jemand sitzt und würfelt, wie der nächste Zinssatz, der WACC, aussehen würde, sondern das geschieht natürlich aufgrund von bestimmten Parametern, damit das auch überprüfbar ist. Und die sind so neu geregelt worden, dass wir zu einer höheren Verzinsung kommen können. Und wie gesagt, in der Kombination mit den anderen beschriebenen Maßnahmen halte ich das auch für absolut sachgerecht.
Genau, ne, und dafür sind ja Themen wie Outperformance weggefallen und sowas, was Sie eben schon beschrieben haben, zu Recht. Alles gut. Verstanden. Kommen wir zum anderen Akronym AGNES. Ist vielleicht auch nochmal im ersten Schritt erklärenswert und im zweiten Schritt dann sicherlich, finde ich, spannend, was dazu geführt hat, gewisse Positionen, die auch in den letzten Monaten hart diskutiert wurden, dann vielleicht auch zu ändern. Aber fangen wir erstmal an, was ist AGNES auf der obersten Ebene und dann steigen wir tiefer ein.
Genau, meine Behörde hat eine gewisse Vorliebe für Vornamen. Wenn Sie bei uns durcharbeiten, treffen Sie auf Gabi, auf Volker, aber auch auf Wakanda, Wasabi. Also es gibt sozusagen den kleinen Hauch in eine sehr trockene Materie, einen Funken von Humor einzubringen. Und insofern ist jetzt AGNES eins der jüngsten Kinder der BNetzA-Familie und AGNES steht ganz stöde für die allgemeine Netzentgeltsystematik. Wir haben eben darüber gesprochen, wie zum Beispiel ein Stadtwerk sein Geld verdienen soll und welche Anreize dahinter liegen. AGNES beantwortet eine andere Frage, unterfällt auch den europäischen Unabhängigkeitsvorgaben, nämlich wer bezahlt eigentlich nach welchen Kriterien überhaupt Netzentgelte? Das macht auch schon deutlich, dass wir bei Nest einen relevanten Sturm hatten. Bei AGNES war uns vollkommen klar, es sind noch wesentlich mehr Akteure davon betroffen. Und um Ihnen ein ganz grobes Gefühl zu geben, in Deutschland finanzieren wir mit ungefähr 37 Milliarden Euro jedes Jahr die Netzentgelte. Das ist die Summe, die wir im Rahmen von Agnes einmal neu zu regeln haben und dann natürlich auch wiederum vor Gericht zu verteidigen haben. Das können wir uns schon ausmalen. So, was haben wir auf den Weg gebracht? Auch da haben wir mit einer Konsultation im letzten Jahr begonnen, haben dem Markt intensiv in Workshops zugehört und haben jetzt vor ein paar Wochen, Ende Mai, einen Zwischenstand vorgestellt, weil wir in der Tat von vielen Marktakteuren zwei Wünsche hören. Erstens mitzureden und das bitte ausführlich und auch ernst gemeint, aber auf der anderen Seite möglichst schnell zu wissen, was am Ende dabei rauskommt. Auch das liegt auf der Hand. Beides gleichzeitig ist echt kompliziert. So, und um es ganz kurz zu machen, was sind die wesentlichen Ziele, die wir mit Agnes haben? Wir wollen erstens dafür sorgen, dass diejenigen, die sich an den Netzentgelten beteiligen, das in wieder einer fairen Art und Weise tun. Warum ist das ein Thema? Weil wir in den letzten Jahren immer mehr Ausnahmen gesehen haben. Sie können ganz grob sagen, das ist so wie ein Schweizer Käse. Es gab immer wieder Gruppen, die mit sehr, sehr guten Gründen begründet haben, warum sie weniger oder sogar gar keine Netzentgelte zahlen sollen. Das führt aber dazu, dass andere mehr zahlen müssen. Das ist das Erste, was wir regeln. Zweitens, wir wollen Flexibilitäten ermöglichen. Das ist aus ganz, ganz vielen Gründen vielleicht die größte Herausforderung, vor der die Energiewende in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern steht. Wie ermöglichen wir, dass private Haushalte, aber vor allem Unternehmen flexibler werden und dass sich das für sie auch ökonomisch rechnet? Und drittens, wir wollen kosteneffizienter werden. Dafür glauben wir, dass Preissignale das Wichtigste sind, auf jeden Fall sehr hilfreich sind. Und das wollen wir einmal geografisch machen. Also zwischen Flensburg und Konstanz gibt es einfach Regionen, wo Dinge teurer oder preiswerter sind. Und wenn ich das nicht als Preissignal sehe, dann sozialisiere ich die Kosten, also andere zahlen mehr. Und da geht es um die intertemporale Frage. Im Lauf von 24 Stunden ist einfach ein erneuerbaren Energiensystem unterschiedlich. Klar, in der Nacht scheint keine Sonne, haha. Aber auch Wind und andere sind volatil und auf Volatilitäten wollen wir, dass nicht nur die Marktpreissignale der Erzeugung reagieren, sondern auch, dass das Netz drauf reagiert. Und dann landen wir bei dynamischen Netzentgelten. Das sind die drei Ziele und das haben wir jetzt einmal vorgestellt.
Gerade bei den dynamischen Netzentgelten, das ist ein Thema, was wir in den letzten Monaten sehr, sehr häufig in diesem Podcast hatten. Insbesondere, ich sage mal, von der New Energy Bubble, die gesagt haben, dynamische Netzentgelte am besten gestern, am besten im Niederspannungsnetz. Und am besten so, ich sag mal, ausgeprägt wie möglich. Das haben sie ja ein bisschen, ich sag mal, nach hinten geschoben und wir starten erstmal. Da haben Kritiker natürlich auch gesagt, das ist jetzt nicht mutig genug. Was war der Grund dafür, dass man das nach hinten schiebt?
Also erstmal nochmal, dynamische Netzentgelte sagt ja, die Kosten, die ich für das Netz, die Nutzung des Netzes zahle, sind im Lauf eines Tages, 24 Stunden, unterschiedlich, nämlich je nachdem, wie stark das Netz belastet ist. Damit reden wir auch nicht in ganz Deutschland immer von der gleichen Situation. Das kann ja in Norddeutschland anders sein als in Süddeutschland und wie gesagt im Laufe des Tages unterschiedlich. Damit wird deutlich, es ist eine extrem komplexe Aufgabe, die auch von jemand bewältigt werden muss und die auch kein falsches Preissignal senden. Also wenn ich mich da irre und Wetter, von dem wir jetzt nun mal bei Wind und Sonne reden, ist ja auch in der Vorhersage keine ganz einfache Geschichte. Da sind wir schon deutlich, deutlich besser geworden. Aber es ist trotzdem, ich muss ja ein präzises, auch örtliches Preissignal senden, damit ich dann das richtige Verhalten auslöse. Das muss jemand bewältigen können. Wir haben in Deutschland 4 Übertragungsnetzbetreiber, 866 Verteilnetzbetreiber, die auch damit Erfahrung sammeln müssen. Und einige sind auch einfach leistungsfähiger und stärker als vielleicht andere. Und vor dem Hintergrund, weil wir neben nicht nur der einen Bubble zugehört haben, sondern auch der anderen Bubble zugehört haben, kommen wir zum Ergebnis, wir brauchen etwas, was handwerklich funktioniert. Es ist ja nicht so, dass in der Geschichte der Energiewende alles gut gemeint und gut gemacht war. Gut gemeint reicht alleine nicht. Es muss auch gut gemacht sein. Und vor dem Hintergrund wollen wir Erfahrung sammeln. Und darum hat die Bundesnetzagentur jetzt gesagt, es können sich alle darauf verlassen, das kommt. Aber es kommt eben in verschiedenen Stufen und es kommt in Stufen, die voneinander lernen. Und darum fangen wir an mit den obersten Spannungsebenen. Wir fangen an mit Speichern, weil Batteriespeicher auch besonders gut auf solche dynamischen Preissignale reagieren können. Auch das ist kein Selbstzweck, sondern sie sollen damit Netzengpässe und vor allem die Kosten, die damit verbunden sind, reduzieren oder sogar vermeiden. Was dazu bedeutet, man kann dynamische Netzentgelte zahlen oder auch bekommen.
Ja, heißt also, wenn ich es jetzt mal übersetze in meine Worte, sowohl die Verbraucher werden absehbar in x Jahren irgendwann in die Bubble hinzugenommen werden, als auch wird das Signal vom TSO zum DSO kommen können. Das sind ja im Grunde die beiden spannenden nächsten Schritte, die noch, sagen wir mal, das Thema Mut oder sagen wir mal, die Schnelligkeit in der Gesamtumsetzung beeinträchtigt haben.
Im Wesentlichen, ja, bis es beim privaten Verbraucher ankommt, gibt es noch eine ganze Reihe von Zwischenschritten. Wir reden auch über Einspeiser etc. Aber ja, wir fangen damit an, was eine Menge Vorbereitung bei den Netzbetreibern bedeutet, aber ganz große Chancen, kosteneffizienter bei der Energiewende zu werden.
Genau, ich glaube, gerade die Umsetzung in den IT-Systemen, wenn man sich für sowas entscheidet, wird natürlich eine gewisse Herausforderung sein. Da würde ich noch ganz kurz mal in ein kleines Spezialthema abtauchen, und zwar das schöne Thema Marktkommunikation. Sehr viel von dem, was wir gerade umsetzen, scheitert aus unserer Sicht irgendwo dann an der Marktkommunikation in den IT-Systemen, in den Prozessen, in Klärfällen und so weiter und so fort. Da mehren sich aus meiner Sicht in den letzten Monaten auch Stimmen. Sie gehen da dran mit dem Marbis-Hub beispielsweise. Müssen wir nicht noch einen Schritt weitergehen und grundsätzlich Marco neu denken? Wo stehen Sie da als Behörde? Wo möchten Sie da hin?
Also vor allem sind wir da leid geprüft. Und auch da ist schon manch eine tolle Idee innerhalb der Bundesnetzagentur aus wissenschaftlichen Beraterkreisen hart an der Realität der Umsetzungsmöglichkeit gescheitert. Und ich wiederhole mich, gut gemeint reicht nicht. Ich brauche in der Energiewende gut gemacht. Und manch ein Energieminister der letzten Jahre hätte sich im Nachhinein gewünscht, dass eben beides funktioniert hätte. So ist das Leben. So. Darum gilt für die Behörde, die ja eben auch leicht vor Gericht überprüft werden kann, diese Anforderung umso mehr. Wir sehen hier, dass in erster Linie die Marktakteure gefragt sind. Und es muss einfach nicht jeder alles auch selber machen. Ich kann kooperieren, ich kann Dienstleister beauftragen, ich kann mich auch zusammenschließen. Da sind die verschiedensten Möglichkeiten denkbar, um A, die Digitalisierung, Hardware etwas simpel gesagt, und dann die Marktkommunikation, also das, was ich darauf aufsetze, um daraus einen Nutzen zu beziehen, damit ich meinen Anbieter wechseln kann, damit eben die Erzeugung mit der Last vernünftig korrespondiert und auch kommunizieren kann. Also dahinter stecken ganz viele reale Faktoren, dass unsere Stromversorgung sicher ist, eben auf die volatile Stromerzeugung reagieren kann, ich flexibler werde und damit auch Geld verdiene oder weniger Geld bezahlen muss. Das ist ja der Sinn und Zweck der Marktkommunikation. Und ja, das ist nicht so das allerschönste Kapitel, was wir zu bearbeiten haben, aber es ist notwendig, es ist sehr, sehr viel Schwarzbrot. Man braucht eine sehr viel Geduld dabei.
Schönes Bild.
Meine Frau liebt manchmal Schwarzbrot.
Ich auch, aber man muss ganz schön kauen.
Sehr gut, dann lassen Sie uns vom Thema Netzregulierung ein bisschen nochmal Richtung Markt gucken. In der Zeit, dass ich an der Uni war, inzwischen auch schon 15 Jahre her, haben wir auch schon ewig hoch und runter diskutiert, braucht man einen Kapazitätsmarkt oder nicht, und dann 1000 Studien, Dissertationen, whatever, haben uns immer wieder irgendwie dafür entschieden, nee, wir bleiben im Energy-Only-Market, jetzt machen wir es doch anders. Was hat sich aus Ihrer Sicht geändert und warum ist der jetzige Weg der richtige?
Weil eine schöne Theorie erneut eine klippende Wirklichkeit zerbrochen ist. Also der Energy-Only-Markt ist für Promotionen und Habilitationen super geeignet, weil er in der Theorie richtig ist. In der Theorie sagt es, ich lasse praktisch jedes, in Anführungsstrichen, Preissignal zu, und aus diesem Preissignal gibt es einen Investitionsanreiz. Das habe ich in meinem volkswirtschaftlichen Studium auch so gelernt. Ich kenne keine politische Konstellation, die das länger als 5 Minuten durchgehalten hätte. Das haben wir in der Gaskrise ganz, ganz konkret gesehen. Und man muss jetzt nicht nur die Boulevardmedien sich angucken, das geht bis in Qualitätsmedien hinein. Dazu ist unsere Gesellschaft nicht bereit. Und das hat auch einen sozialen oder auch ökonomischen Grund für Unternehmen. Weil es ja eine Weile dauert, bis dann das Preissignal sich in eine Investition übersetzt hat, um den Markt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das hält eine energieintensive Industrie, das hält normales Gewerbe und das hält Lieschen Müller, ich darf das sagen, das hält eine Gesellschaft nicht durch. So. Und es hat eben in den letzten Jahren für eine absehbare Herausforderung bei der Versorgungssicherheit, weil ich eben Dunkelflauten Stunden, Tage und im Extremfall auch mehrere Tage lang haben werde in Mitteleuropa, es hat einfach keine Investitionen in die Versorgungssicherheit gegeben. Darum hat schon die letzte Regierung, muss man ja sagen, diese Diskussion für beendet erklärt. diese Bundesregierung setzt jetzt gerade diese Tage ein Gesetz um, das sogenannte Strom-VKG, um eben dafür zu sorgen, dass mit einem Kapazitätsmarkt in verschiedenen Kapiteln Versorgungssicherheit in den 2030er Jahren gewährleistet sein wird. Also ich möchte einfach 24/7 meinen Kühlschrank bedienen, das ist bei den aktuellen Temperaturen wichtig, oder aber auch Licht anmachen oder heizen können. Ich möchte, dass die Aluminium, dass die Glasindustrie eben funktioniert, und zwar rund um die Uhr an der Stelle. Dafür brauche ich Versorgungssicherheit. Und ich sage jedem, der das bezweifelt, die Unterstützung für die Energiewende wird in der Sekunde zusammenbrechen, wo Deutschland ein ernsthaftes Problem mit der Versorgungssicherheit hätte. Da soll sich keiner eine Illusion machen. Darum ist es absolut richtig, und wir werden das in einem ersten Schritt über steuerbare Lasten tun, mit den Kriterien, die jetzt in der Diskussion stehen, die auch die Bundesnetzagentur berechnet hat, werden das wasserstofffähige Gaskraftwerke sein. Die brauchen wir, um Strom zu erzeugen. Dann wird es ein zweites Kapitel geben. Das zweite Kapitel wird wesentlich größer sein als das erste. Das wird technologieneutral, grenzüberschreitend sein. Da werden wir jede Art von Flexibilität sehen, von Batterien bis zu industriellen Flexibilitäten und vielleicht auch Dinge, die wir noch gar nicht kennen, weil es so spannend ist, dann in diesen Markt zu investieren. Das wird der viel, viel größere Bereich sein. Das wird der Kapazitätsmarkt sein, den andere Länder auch schon kennen in Europa. In Deutschland wird es immer noch mal einen Tick anders sein, das ist auch okay so. Aber wir können von anderen Ländern lernen, und den etabliert die Bundesregierung gerade, und das ist absolut zwingend notwendig.
Ja, hat volle Zustimmung, und Teil der Wahrheit ist natürlich auch, dass der Markt nicht funktioniert, weil wir von außen eingreifen und Kraftwerke rausnehmen aus Gründen, ne, um ökologische Ziele zu schaffen. Aber
Kohlekraftwerke, ne, um es klar zu sagen.
Genau, ja. Ja, das ist ja auch ein Eingriff in den bestehenden Markt. Das machen die Unternehmen ja auch nicht freiwillig. Deswegen muss man an anderer Stelle dann auch quasi auch die Suppe dann wieder auslöffeln, die man sich selber eindrückt. Und zweitens ist das ja, dass wir auch angereizt Erneuerbare noch reinschieben. Und die sind natürlich unterschiedlich, wenn ich jetzt mal in einfachen drei Kategorien Sonne, Onshore und Offshore denke, sind die Mechanismen ja auch leicht unterschiedlich teilweise und die Auswirkungen leicht unterschiedlich und die Attraktivität aktuell unterschiedlich. Was glauben Sie denn, wann ist der Kipppunkt, dass wir das als Staat nicht mehr so hart steuern müssen und anreizen müssen und wir in einen Prozess kommen, wo das Menschen von alleine machen?
Ich bin Ökonom, insofern würde ich immer sagen, wenn die Preissignale stimmen, dann müsste ein solches Optimum erreichbar sein. So, jetzt bin ich aber auch ein wenig erfahrener Verbraucherschützer und jetzt Regulierer. Es gibt eben auch immer Interessen in solchen Märkten. Und die führen eben nicht zwingend zu einem vernünftigen Gleichgewicht, Angebot, Nachfrage, Preis, sondern die bedeuten, dass ich eben meine Interessen auch durchsetzen möchte an der Stelle. Und immer wenn ich eben netzgebundene Märkte habe, dann liegen diese Interessen noch etwas näher. Und jetzt ganz kurz nur ein Satz: Als Digitalagentur Deutschlands sehen wir jetzt eben, dass auch datengetriebene Geschäftsmodelle die klassischen Angebots- und Nachfrageprinzip auch nicht zwingend sich unterwerfen. Also die ganze Digitalisierung hat auch nochmal eine Schattenseite, dass eben dieses Marktgleichgewicht, was ohne staatliche Einflüsse auskommt, was das Beste wäre, naja, zumindest in der Realität nicht so häufig vorkommen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass ich Ihre Frage nicht beantworten kann. Ich kann Faktoren benennen, die die Entwicklung dahin erleichtern. Wir haben über Digitalisierung gesprochen. Agnes führt Preissignale ein an der Stelle. Die Bundesregierung tut sehr viel dafür, den Netzausbau, den Ausbau der Erneuerbaren zu beschleunigen und zu intensivieren. Das sind alles richtige Signale. Aber wann dieses Ideal erreicht wird, ich gebe zu, ich weiß es nicht.
Ja, also absolut verständlich. Ich wäre natürlich noch interessiert an Ihrer Sicht zu Offshore und was passiert mit den vergebenen Kapazitäten und der Planung von Netzbetreibern, die anzuschließen. Aber das würde wahrscheinlich den Zeitrahmen sprengen.
Sie wird dazu auch heute keine Antwort kriegen.
Ja, das weiß ich ja.
Diplomatisch schon ein.
Ja, also ich lenke doch selber ein. Und aber ich muss eine Frage noch stellen, weil es mich wirklich interessiert. Sie haben ja ausgeführt, wie viele unterschiedliche Themen Sie bearbeiten, ich will gar nicht sagen dürfen, aber müssen, und Sie auch in Person dann zumindest sich im Podcast hier bei uns zu einer Breite an Themen rechtfertigen müssen, würde ich fast sagen. Wie schaffen Sie es in der Breite, so up-to-date zu sein? Und was ist das Team dahinter, dass Sie auch im Zweifel vorbereitet? Also, das würde mich jetzt nochmal privat interessieren.
Das ist ganz einfach. Ein Job, den man liebt, den macht man meistens auch gerne und vielleicht auch ganz gut. Und natürlich gibt es viele Kolleginnen und Kollegen in der Bundesnetzagentur, die ein hohes Interesse haben, dass ihr Präsident nichts Falsches erzählt. Und insofern hilft viel Lesen, viel Zuhören, viel mit Menschen innerhalb der Behörde, aber auch außerhalb der Behörde zu reden. Und dann kann man das hoffentlich auch ganz gut auf den Punkt bringen.
Das nimmt man Ihnen auf jeden Fall ab.
Sehr gut, dann zum Abschluss. Wir sind ja heute in Aachen hier zusammen. Wir feiern auch den Abschied von unseren beiden Gründern bei RBT, Wolfgang Zander und Mick Ritzau. Lukas und ich sind ein ganz bisschen jünger. Ich denke mal, in 10 Jahren wollen wir wahrscheinlich auch grob aufhören. Wenn Sie jetzt in 10 Jahren wieder hier hinkämen und wir würden zusammen zurückblicken, was würden Sie sagen, wenn wir in 10 Jahren jetzt sind, wann war die Energiewende erfolgreich?
Oh, ich glaube, den Zeitpunkt haben wir schon überschritten. Also wir sehen, dass auch im Vergleich zu anderen Ländern in Europa, ich saß gestern mit meinen italienischen Kollegen zusammen, der Anteil der Erneuerbaren im Strombereich unsere Preise drückt. Das würde sich zum Beispiel Italien gerade auch wünschen. Andererseits, aus unterschiedlichen Gründen, sind Spanien und Frankreich weiter als wir. Also insofern gibt es in diesem Konzert, in dieser Entwicklung Punkte, wo Deutschland richtig gut war. Wir haben in der letzten Legislatur den Stromnetzausbau erheblich beschleunigt. Wir sind bei den großen Stromautobahnen durch mit der Genehmigung, überall im Bau. Wir werden Ende dieses Jahres die erste Stromautobahn fertig sehen. Das hilft. Und wenn wir jetzt eben die Versorgungssicherheit und die Kosteneffizienz größer geschrieben werden, dann werden das große Erfolge dieser Legislaturperiode gewesen sein.
Herr Müller, vielen Dank. Jemand, der fürs Thema brennt und auch noch positive Botschaften am Ende sendet. Das besser kann es doch gar nicht laufen. Wir danken für das Gespräch und auch für die spannenden Einblicke. Schön, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen.
Das war unsere heutige Folge von BET Energie Weiterdenken.
Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und teilt ihn gerne in eurem Netzwerk. Außerdem freuen wir uns auch immer über Anregungen und Feedback zu unseren Folgen. Unsere Kontaktadresse findet ihr wie immer unter bet-consulting.de/podcast. Alle weiterführenden Infos findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Und den Shownotes-Satz klaue ich mir beim nächsten Mal wieder, Lukas. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.